Demokratiezentrum Wien.
Hi, in diesem Podcast widmen wir uns einer Frage, die in den letzten Jahren immer drängender geworden ist. Nämlich, welche Verschwörungserzählungen kursieren eigentlich in Österreich? Und warum finden sie so großen Anklang? Dafür haben wir drei ExpertInnen der Bundesstelle für Sektenfragen eingeladen, nämlich Ulrike Schießer.
Ja, ich bin die Ulrike Schießer, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und leite die Bundesstelle für Sektenfragen.
Felix Lippe.
Ich bin Felix Lippe, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bundesstelle für Sektenfragen und ich leite da das Online- oder habe da die letzten zwei Jahre das Online-Monitoring im Bereich Verschwörungstheorien geleitet.
Und Philipp Pflegerl, der die beiden vorher genannten im Hintergrund unterstützt. Gemeinsam geben sie uns einen Einblick in ihre Arbeit und erklären bekannte Verschwörungserzählungen im österreichischen Kontext. Was ist die Bundesstelle für Sektenfragen?
Wir sind eine staatliche, unabhängige Beratungsstelle, die sich speziell mit dem Thema Sekten und sektenähnliche Gemeinschaften beschäftigt. Und wir fokussieren da auf Gefahren, die entstehen könnten für Einzelne. Das kann sein, dass jemand finanziell ausgenommen wird oder in seiner Freiheit eingeschränkt, Familienzusammenhalt gestört wird oder Kinder und Jugendliche bedroht sein können.
Auf der Homepage von der Bundesstelle für Sektenfragen wird angegeben, dass das Institut Informationen und Beratung im Zusammenhang mit sogenannten Sekten- und Weltanschauungsfragen bietet. Wo ist da die Verbindung zu Verschwörungserzählungen?
Also Gruppen, die so eine problematische Struktur haben, leben oft davon, dass sie einen Außenfeind konstruieren, der besonders problematisch ist. Das heißt, die verwenden sehr gerne auch Verschwörungstheorien in ihren Lehren. Und damit sind Verschwörungstheorien von Anfang an immer schon Teil unserer Arbeit gewesen. Und während der Pandemie war dann plötzlich ein ganz großer Anstieg an Anfragen von Menschen, die in ihrem Umfeld jemanden verloren haben, der ganz an diese Verschwörungstheorie-Szene quasi abgegleitet ist.
Okay, das heißt zusammenfassend, welche Gruppen nehmen üblicherweise die persönliche Beratung der Bundesstelle in Anspruch?
Wir haben meistens Angehörige, die sich Sorgen machen um jemanden, kann auch der Freundeskreis sein, oder Menschen, die in ihrem beruflichen Umfeld mit einem Phänomen zu tun haben, das ihnen Sorgen bereitet. Und üblicherweise sind es starke Veränderungen, die man wahrnimmt, oder dass das Auftreten einer bestimmten Gruppe als besorgniserregend gesehen wird. Also es kommen auch direkt Betroffene, die negative Erfahrungen mit einer Gemeinschaft gemacht haben. Kann sein, dass die dort hineingeboren worden sind oder dass sie vielleicht auch nur ein Wochenendseminar besucht haben und die erzählen uns davon, überlegen vielleicht, ob sie anzeigen können oder es geht um das Verarbeiten.
Und welche Art von Hilfestellungen bieten Sie da an?
Wir haben ein Beratungsteam, das aus Psychotherapeutinnen besteht. Das heißt, wir gehen immer sehr genau hinein, was ist die jeweilige Situation innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises. Und es geht dann darum, wie kann man da die Kommunikation verbessern, wie kann man zumindest es nicht verschlimmern, auch wenn man nicht jemanden einfach so herausholen kann. Also es gibt einerseits den Beratungsansatz und dann machen wir auch Weiterbildungsseminare. Wir melden auch, wenn wir Gefährdungen sehen, dann melden wir das in unseren Berichten und beschäftigen uns auch mit den Strukturen dahinter. Wir haben grundsätzlich zwei Schwerpunkte. Das eine ist die Beratung, wo unmittelbar Betroffene und das Umfeld direkt konkrete Unterstützung bekommen. Und das zweite ist die Information, wo wir Informationen sammeln und ausarbeiten, Artikel verfassen. Und da war eben das Monitoring-Projekt ganz ein wichtiges Thema in den letzten zwei Jahren für dieses Informationsteam.
Apropos, was ist das Online-Monitoring-Projekt? Können Sie da näher drauf eingehen?
Das Online-Monitoring-Projekt oder die Entstehung davon hängt eigentlich direkt damit zusammen, dass eben während der Pandemie zu keinem Thema so viele Beratungsanfragen bei uns eingelangt sind, wie zum Thema Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Daraufhin haben wir so ein extra Budget eben bekommen, um ein Forschungsprojekt aufzusetzen, damit wir unsere Informationen zum Thema Verschwörungstheorien in Österreich und deren Verbreitung nicht nur aus den Gesprächen mit den Klientinnen haben, sondern auch sogar sozusagen selbst den digitalen Raum so ein bisschen vermessen können, um zu schauen, wie und wo und in welchem Umfang verbreiten sich denn in Österreich Verschwörungstheorien. Genau, und dann haben wir uns eben zu dritt Telegram vorgenommen und uns angeschaut, in welchem Umfang sich dort Verschwörungstheorien verbreiten, wer die wichtigsten Akteurinnen sind, was so die Themen sind.
Worüber wird überhaupt gesprochen? Vielleicht können Sie da kurz einen Überblick geben, welche Erzählungen waren da so im Umlauf?
Für den ersten Online-Monitoring-Bericht haben wir uns angeschaut, über welche Themen dort gesprochen wird. Und da haben wir dann gesehen, dass haben so eine Keyword-Analyse gemacht und haben eben gesehen, dass natürlich während der Pandemie das Covid-19 so das vorherrschende Thema war und dass es danach eigentlich nur ein Thema gab, was da irgendwie so ein bisschen mithalten konnte von der Häufigkeit der Erwähnung. Und das war der Russland-Ukraine-Konflikt. Und dann die drei weiteren Themen, die da aufgegriffen wurden, bis also im Zeitraum 2020 bis 2023, war die Klimakrise, LGBTIQ+, und Migration. Da ist eine der wichtigsten Verschwörungstheorien in dem österreichischen Netzwerk, das wir uns angeschaut haben, ist die des Great Reset. Das liegt daran, dass das eine Verschwörungstheorie ist, die vor allem von Stefan Magnet und Auf1 eben auch verbreitet wird. Und Auf1 ist so ein, in Anführungszeichen, alternatives Medium. Die sind mit Abstand der größte Kanal in unserem Datensatz und prägen halt den Diskurs wie sonst niemand. Es geht davon aus, dass immer neue Krisen geschaffen werden von einer Elite, die im Hintergrund arbeitet. Und diese Krisen werden geschaffen, um die Bevölkerung besser unter Kontrolle halten zu können und in gewissem Maß auch einzugrenzen, also zu minimieren, weil eine kleine Bevölkerung auch besser zu kontrollieren ist. Und dementsprechend kann man jedes tagesaktuelle Thema halt immer aufgreifen. Das sind alles Krisen, die diesen Great Reset herbeiführen sollen. Und diese Themen, die ich gerade erwähnt habe, werden da auch irgendwie so eingeflochten. Genau, das ist eine der häufigsten. Daneben haben wir noch QAnon relativ häufig, was auch interessant ist, weil die ja ursprünglich aus dem nordamerikanischen Raum kommt. Auch eine ganz wilde Geschichte. Und die Verschwörungstheorie von der neuen Weltordnung. Das sind so die drei häufigsten Verschwörungstheorien, die da so kursieren im österreichischen Telegram-Netzwerk.
Und wer genau ist mit die Bevölkerung gemeint? Also wirklich alle Menschen, die in Österreich leben, oder werden da bestimmte Gruppen ausgeschlossen?
Also ich glaube, man kann an den Feindbildern, die da konstruiert werden im Zuge der Verbreitung dieser Verschwörungstheorien, kann man ganz gut sehen, wer nicht mit der Bevölkerung gemeint ist. Also das ist auch das, wo so ein bisschen die gesamtgesellschaftlichen oder vor allem die individuellen Gefährdungen herkommen, die einhergehen mit Verschwörungstheorien, ist nämlich, dass keine Verschwörungstheorie eigentlich funktioniert ohne Feindbild. Das heißt, es muss immer irgendeine Gruppe der Bösen konstruiert werden, damit man sich selbst auch als die Gruppe der Guten darstellen kann. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Thema Migration, was eines der häufigsten Themen ist, ist natürlich das Feindbild Migrantinnen, die vor allem auch im Zusammenhang mit der Verschwörungstheorie des großen Austauschs, das ist nochmal eine andere als der Great Reset, so als Bedrohung konstruiert werden, weil da eben Massen von Migrantinnen gezielterweise hauptsächlich irgendwie aus Nordafrika nach Europa gelenkt werden, um hier die, weiß nicht, europäische Bevölkerung auszutauschen. Und das ist eben auch eine Maßnahme, um die Bevölkerung zu eliminieren oder unter Kontrolle zu halten. Und an diesem Feindbild erkennt man dann zum Beispiel ganz gut, wer nicht mit die Bevölkerung gemeint ist. Ein anderes sehr häufiges Feindbild, was auch bis heute eins der häufigsten ist, ist tatsächlich LGBTIQ+-Personen. Das ist dann nochmal eine Verschwörungstheorie, eine weitere, die wird dann Globo Homo genannt. Und da ist so die Erzählung, dass die Bevölkerung eben manipuliert werden soll mit dieser, in Anführungszeichen, Globo-Homo-Propaganda, um, keine Ahnung, heterosexuelle Menschen homosexuell zu machen, weil die können sich ja nicht vermehren, und wenn sich die Bevölkerung nicht vermehrt, dann bleibt sie kleiner und so kann sie unter Kontrolle gehalten werden. Ein weiteres Feindbild, was also wahrscheinlich das typischste Feindbild im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien sind Jüdinnen und Juden. Und das passiert teilweise auch explizit, aber vor allem halt auch implizit in diesem Netzwerk, dass Jüdinnen und Juden oft herangezogen werden und gleichgesetzt werden mit dieser Elite, die angeblich die Geschicke der Welt im Dunklen in der Hand hält.
Wie würden Sie sagen, hat sich die Situation in den letzten Jahren in Österreich entwickelt? Also seit der Covid-19-Pandemie? Also wer waren da die zentralen AkteurInnen?
Ich würde mal sagen, dass wir bereits vor Corona viele Menschen gehabt haben, die Verschwörungserzählungen geglaubt und verbreitet haben oder so antiwissenschaftliche Tendenzen, großer Hang zu Esoterik. Das war bereits vorher da. Es ist in der Pandemie so richtig sichtbar worden auf der einen Seite, aber es ist schon auch gestiegen. Also das war auch sehr auffällig bei unseren Anfragen, wie viele Angehörige gesagt haben, na, diese Person hat sich ja inhaltlich total verändert. Also die hat vorher ein ganz anderes Weltbild vertreten. Das war vorher Verschwörungstheorien überhaupt kein Thema und plötzlich ist die da ganz in diesem Glauben. Also da hat sich schon, finde ich, auch quantitativ was verändert. Also es gibt nicht sehr viele Zahlen. Die SORA-Studie hat letztes Jahr veröffentlicht, dass 3 Personen von 10 verschwörungsgläubig sind und nur so ungefähr ein Drittel der Bevölkerung wäre ambivalent. Also die wären ansprechbar, wenn das richtige Thema kommt, durchaus auch möglich, dass sie da hineinkippen oder aber auch, man kann sie mit einer guten Information auch sozusagen da auf die andere Seite sozusagen holen.
Also Telegram wird ja oft als die zentrale Plattform genannt. Gibt es andere Plattformen, die im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen wichtig zu nennen wären?
Ja, am Anfang war Facebook ein sehr starkes Thema. Und nachdem aber dann dort einige der großen Plattformen oder Akteurinnen gelöscht, blockiert wurden, hat sich das dann zunehmend mehr auf Telegram verlagert. Und das Spannende war auch, dass uns da die Angehörigen erzählt haben, dass sie sehr erstaunt waren, wie viele plötzlich da begonnen haben, sich in Telegram zu bewegen. Auch spannend, dass es sehr oft Bevölkerung Ältere betroffen hat. Also dass bei uns die Kindergeneration für die Elterngeneration angerufen hat. Also das kann natürlich auch für sich 45 plus sein. Also kann es ja, dass da 40-jährige Tochter für den 80-jährigen Vater anruft. Aber es war schon sehr auffällig, dass wir bei Menschen, die jetzt in diese Verschwörungswelten abgedriftet sind, überdurchschnittlich viele über 45 hatten.
Also generell ist es halt ständig im Wandel auch. Also man sieht es daran, irgendwie Twitter wird übernommen von Elon Musk und nennt sich X und auf einmal kommen ganz viele der Akteurinnen, die eigentlich schon gesperrt waren aufgrund der Inhalte, die sie gepostet haben, kommen zurück. Das heißt, das kann eh sein, dass in 2 Jahren Telegram gar nicht mehr wichtig ist, weil da irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, aber eine andere Plattform wieder voll in den Vordergrund drückt. Und deswegen ist auch so ein konstantes Online-Monitoring aus unserer Sicht so wichtig, damit man das auch nachvollziehen kann.
Es gibt jetzt viele Zukunfts- und Trendprognosen zu dieser Thematik. Wie schätzen Sie das?
Ich glaube, das wird nicht einfach so verschwinden. Und nach Ende der Pandemie war dann so die Hoffnung, dass da einige Menschen dann umdenken und sozusagen sich wieder distanzieren von Verschwörungserzählungen. Und das ist praktisch nicht eingetreten. Also die Anzahl von Menschen, die offen sagen, sie haben sich da geirrt oder sie sehen das jetzt anders, ist extrem klein. Das heißt, wir haben jetzt einen Bevölkerungsteil, der in so einer Art Parallelwelt lebt, sich ja die Informationen in einer eigenen Blase holt und sich oft auch nur in dieser Blase sozial bewegt und wo man auch damit rechnen muss, dass das kommt, dass das auch so bleiben wird. Und die aktuelle Lage gesellschaftlich, würde ich auch sagen, spricht nicht dafür, dass sich das verändert, weil Zukunftsängste sind sehr stark da. Wir haben eine sehr komplexe Welt, die hohe Anforderungen an das Individuum stellt. Und das alles sind einfach Gründe, warum Verschwörungserzählungen für Menschen attraktiv sind, die ihnen einfach die Welt simpel erklären, die Komplexität reduzieren.
Also das ist ja prinzipiell mal noch nichts Negatives. Die Frage ist, was ist jetzt das Problem mit Verschwörungserzählungen? Nicht nur auf einer individuellen Ebene, sondern auch auf demokratiepolitischer und gesellschaftlicher Ebene.
Ja, das finde ich eine voll interessante Frage, auch vor allem im Zusammenhang mit dieser Covid-19-Protestbewegung. Das Problem jetzt konkret in diesem Fall ist halt, dass relativ früh rechtsextreme Akteurinnen vor allem oder eben vor allem auch verschwörungstheoretische Akteurinnen diese Bewegung auch so ein bisschen gekapert haben. Das heißt, relativ bald hatten die sowohl auf der Straße als auch online, haben die so eine Diskurshoheit erlangt und damit geht halt auch eine sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Gefährdung einher vor so einem demokratiepolitischen Hintergrund, weil wenn ich eben davon ausgehe, dass die Geschicke der Welt eh in einem Hinterzimmer geregelt werden von einer Handvoll Leute, dann brauche ich auch nicht wählen gehen zum Beispiel. Das heißt, demokratische Institutionen werden halt strukturell delegitimiert in solchen Verschwörungstheorien. Das ist so eine gesamtgesellschaftliche Gefährdung, die damit einhergeht. Eine individuelle Gefährdung und eine besondere Form der individuellen Gefährdung haben wir jetzt in unserem letzten und zweiten Online-Monitoring-Bericht vor allem beobachtet. Und zwar, dass im Zusammenhang mit so gesundheitspolitischen Verschwörungstheorien, also dass Big Pharma irgendwie uns eigentlich vergiften will und dass man wissenschaftsbasierte Medizin, dass man da nicht mehr trauen darf, dass halt im Zusammenhang mit diesen Erzählungen auch alternativmedizinische und esoterische Produkte verkauft werden.
Zusätzlich kommt noch, dass Hass geschürt wird gegen Personengruppen. Das kann jetzt sein gegen Jüdinnen und Juden, aber auch gegen Medienvertreter, gegen Politikerinnen und Politiker, LGBTIQ-Menschen. Also es wird ja auch ganz bewusst ein Feindbild geschaffen, die werden dämonisiert. Und was wir einfach auch immer wieder schon sehen in vergangenen Fällen ist, dass dann einzelne Personen das auch als Legitimation für Gewaltausbrüche, für Attentate, für Amokläufe sehen.
Ja, also es gibt Attentäter, die sich auf Verschwörungstheorien bezogen haben in ihren Manifesten. Also sieht man ganz deutlich, dass das gefährlich ist.
Vielleicht, was man noch gar nicht bedenkt, ist nämlich auch das soziale Stigma, das mit Verschwörungsglauben in Verbindung steht. Was wir oft mitbekommen, dass Menschen, die diese Erzählungen glauben, vertreten, dass das ganz toxisch ist für die sozialen Beziehungen. Also da ziehen sich dann ganz viele aus dem Freundeskreis, aus der Familie zurück. Und also es ist sozial, glaube ich, kaum etwas so schwierig und so ausgrenzend wie dieser Verschwörungsglaube.
Und welche Handlungsoptionen gibt es da auf staatlicher Ebene oder vielleicht auch auf demokratiepolitischer Ebene? Also wo sehen Sie noch Handlungsbedarf oder wo mangelt es vielleicht noch an Ressourcen?
Und aus unserer Sicht ist es unerlässlich, dass weiterhin das auch beobachtet wird, was da im digitalen Raum passiert. Also, dass man systematisch monitoren kann, welche Akteurinnen da welche Erzählungen auf welchen Plattformen verbreiten, weil sonst wird es wieder so ein Dunkelfeld, dieser digitale Raum.
Und was natürlich die großen Themen, die immer wieder angesprochen werden, ist, Menschen beizubringen, wie gehe ich um mit Informationen, diese Media Literacy, aber auch, was ist eigentlich Demokratie überhaupt, wie funktioniert Politik, da ist auch letztendlich ein ziemlicher Wissensmangel da. Und was ganz wichtig ist, mitzubedenken, dass man da nicht nur auf Schulen und jugendliche Kinder fokussiert, sondern ganz stark diese plus 45 Generationen. Und die sind ja viel schwieriger zu erreichen für Bildungsangebote. Aber genau da wäre es ganz wichtig, Gegenmaßnahmen setzen zu können. Grundsätzlich würde ich auch sagen, Projekte, die eher auf im unmittelbaren Umfeld vernetzen, mehr gemeinsame Projekte, die eben dieses Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Eigentlich auch der Umgang, wie geht man mit diesen Ängsten um? Also warum wenden sich immer mehr Menschen auch autoritären Personen, Strömungen zu? Also anscheinend ist da so eine Grundunsicherheit da. Wie kann man der begegnen? Und das sind lauter sehr, sehr große Fragen. Also da gibt es gar nicht so diese drei Punkte. Und wir sind noch gar nicht beim Thema der Plattformen. Wie gehen wir mit den Medienplattformen um, den sozialen Plattformen, die schon einen großen Einfluss haben?
Ja, ich glaube, so ganz grundsätzlich kann man auch unterscheiden zwischen den Empfängerinnen von diesen Verschwörungstheorien im digitalen Raum, wo es tatsächlich auch dann irgendwie Punkte gibt, die man auch durchaus ernst nehmen kann. Also es gibt schon einen Grund, warum auch so gesundheitspolitische Verschwörungstheorien also populär sind, weil es auch im Gesundheitssystem und im Weizensinn an der Pharmaindustrie, da gibt es ja auch Sachen zu kritisieren. Was jetzt diese Akteure betrifft, die diese Verschwörungstheorien verbreiten, die größtenteils aus dem Rechtsextremismus kommen und demokratiefeindlich agieren, da sind dann wahrscheinlich eher repressive Maßnahmen angebracht und da kann sich eine Demokratie dann durchaus auch wehrhaft zeigen und schauen, welche rechtlichen Schritte gibt es da bezüglich der Heilsversprechen, die beim Verkauf von Produkten irgendwie irreführend sind. Inwieweit kann man da die Social Media Konten auch einschränken und deren Reichweite? Und inwieweit kann man auch die Finanzierungswege irgendwie stören, solange es halt irgendwie in so einem rechtlichen Rahmen stattfindet?
Ja, vielen Dank nochmal an Ulrike Schießer, an Felix Lippe und auch an Philipp Pflegerl, dass sie sich die Zeit genommen haben für uns.
Dieser Podcast ist Teil eines größeren Projekts des Demokratiezentrum Wien, in dem eine Reihe von digitalen Selbstlernformaten rund um das Thema Verschwörungserzählungen zur Verfügung gestellt wird. Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung.